온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
기온다. Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Ja, guten Tag. Hier ist das Onda-Info 234. Gestern noch in Madrid und heute schon beim Onda-Info im grauen Berlin. Naja, trotzdem beglücken wir euch mit einem brandaktuellen Bericht vom Alternativgipfel Enlazando Alternativas in Madrid. Alles andere ist heute Kaffee und Schokolade. Und zwar geht es zunächst um den nicht so fairen Handel mit Kaffee. Wie gerecht geht es im fairen Handel zu? Das fragen wir Christopher Bacon. Der kalifornische Wissenschaftler hat im Auftrag lateinamerikanischer Kleinbauern die Kostenstruktur im fairen Kaffeehandel untersucht und diese mit den Preisen verglichen, die die Fairhandelsunternehmen den Bauern bezahlen. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die Preise nicht fair sind. Und last but not least ein weiterer Beitrag aus unserer beliebten Reihe Handwerk in Guatemala. Diesmal, wie gesagt, Schokolade. Die Musik kommt von den Shootingstars der Barfußszene, nämlich Banditas aus Istanbul. Aber zunächst, weil es so gut passt, von der Punkband La Uvi aus Madrid.
Estos años, con sucias promesas de alcanzar perdaños, se llevaron nuestras riquezas naturales y nos dejaron corrupción, más fuga de capitales.
Radio Matraca y Radio Onda en Madrid, participando en el foro de radios durante la cumbre de los pueblos, enlazando alternativas 4, entre el 14 y el 18 de mayo, anticipando el encuentro de los jefes de gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Escúchenos a través de internet en www.foroderadios.org.
¿Quién más que tú misma, Latinoamérica? Sí, puede explicar la situación por la que pasas trágica, viviendo cada ciudadano la prueba práctica de la tragedia.
Hermanos, hermanas, abramos el corazón como una flor que espera el rayo de sol por las mañanas. Sembremos sueños y cosechemos esperanzas, recordando que esa construcción solo se puede hacer abajo, a la izquierda y del lado del corazón. Gracias.
Vom 14. bis 18. Mai fand in Madrid der vierte sogenannte Völkergipfel Enlazando Alternativas statt. Hier trafen sich Vertreterinnen und Vertreter sozialer Organisationen und Basisbewegungen, um alternative Lösungsansätze für die Probleme in der Welt zu diskutieren. Der Termin war mit Absicht gewählt, denn am 17. Mai begann ebenfalls in Madrid der EU-Lateinamerika-Gipfel. Somit standen bei Enlazando Alternativas neben Diskussionen auch Protestaktionen und eine Demonstration auf dem Programm. Begonnen hatte das Treffen noch vor der eigentlichen Eröffnung mit einem Tribunal der Völker, welches während des gesamten Treffens getagt hat. Angeklagt wurde eine Komplizenschaft zwischen den Staaten der Europäischen Union und internationaler Kreditinstitute mit den Aktivitäten transnationaler Unternehmen in Lateinamerika. Konkret angesprochen wurden Machenschaften von Konzernen wie Telefonica, der Bank Santander, das Goldminenunternehmen Goldcorp, des Reifenherstellers Continental und vieler mehr. Unterdessen wollten einige Vertreter und Vertreterinnen sozialer Gruppen aus Zentralamerika selber aktiv werden und begaben sich zum Finanzministerium, wo gerade eine Tagung stattfand. Der Costa Ricaner Jorge Coronado von der Comisión Nacional de Enlace erklärte, was sie vorhaben.
Bueno, están aquí reunidos los jefes negociadores de todo Centroamérica con la Unión Europea tratando de destrabar este acuerdo de asociación Europa-Centroamérica.
Hier treffen sich die Chefunterhändler aller zentralamerikanischer Staaten mit der Europäischen Union, um das sogenannte Assoziationsabkommen zwischen der EU und Zentralamerika auszuarbeiten. Wir sind eine kleine Delegation von Gegnern dieses Abkommens und wir nutzen dieses Treffen, um von den Abgeordneten der FMLN und der Sandinisten herauszufinden, wie die Verhandlungen laufen und hier in Madrid ein bisschen Druck auszuüben. Denn diese Verhandlungen werden auf dem Rücken unserer Völker und unserer Organisationen geführt. Und die nur den Profitinteressen der Unternehmer. Deshalb sind wir hier, um ein bisschen Druck auszuüben und sie nicht in Ruhe zu lassen.
Cuando no estaba en el calendario y simplemente son los intereses empresariales tratando de garantizarse sus beneficios. En ese sentido es que hemos venido para poner un poco de presión, que sepan que no están solos.
Tatsächlich ließen sich noch zwei Unterhändler blicken. Während sich der Delegierte aus Costa Rica sehr positiv über das Assoziationsabkommen zeigte, überwogen bei seinem Kollegen aus El Salvador die Zweifel. Zurück in der Universität fand mittlerweile die offizielle Eröffnung statt. Einige hundert Zuhörer lauschten flammenden Reden, die dann und wann von Theaterdarbietungen und den unausweichlichen Clowns unterbrochen wurden. Während ein Referent aus Haiti zu erklären versuchte, dass die 250.000 Toten des Erdbebens in Wirklichkeit Opfer des Kapitalismus waren, waren andere Beiträge näher an der Realität.
Los tratados de libre comercio, los acuerdos comerciales con complicidad con nuestros malos gobiernos han hecho hoy que nuestros campos sean el escenario de ruina y desastre, víctimas de esa apertura comercial indiscriminada.
Am Samstag fanden neben dem Tribunal zahlreiche Workshops statt. Ein Workshop mit dem Titel Europäische Union, Lateinamerika und die Karibik, Freihandel und Abhängigkeit beschäftigte sich mit den Auswirkungen der geplanten Freihandelsverträge. Über den geplanten Vertrag der EU mit Kolumbien und Peru sprachen wir mit Laura Rangel vom kolumbianischen Aktionsbündnis gegen den Freihandel. Wir sehen mit Besorgnis, dass insgesamt in unseren Ländern eine Wirtschaftspolitik vorangetrieben wird, die sich nicht an den Bedürfnissen der Menschen orientiert, die Leute nicht einbezieht. Deswegen sind wir gegen diesen Vertrag. Wir haben die Leute darüber informiert, was dieser Vertrag bedeutet. Für uns ist erwiesen, dass die EU weder an Menschenrechten noch an der Demokratie interessiert ist. Auf das Argument der EU, Kolumbien sei auf dem Weg in die Demokratie und dieser Vertrag würde dabei helfen, antwortete Rangel. Es ist falsch zu unterschreiben, dass sich die Lage in Kolumbien verbessert und es ist falsch zu glauben, dass dieser Freihandelsvertrag eine solche Verbesserung bewirkt. Im Gegenteil, er wird die bereits begangenen Verbrechen legalisieren und wir wissen, dass diese Menschenrechtsverbrechen mit den Interessen der europäischen Konzerne zusammenhängen. Deswegen sind wir gegen diesen Freihandelsvertrag. Einige Referenten bezeichneten das Vorgehen Europas als Imperialismus. Über die Rolle der EU bei der Zerstörung sozialer und umweltpolitischer Rechte referierte
Ramón Fernández
von der Gruppe
Ecologistas en Acción
aus
Madrid.
Na dann mal los.
Esta política de la Unión Europea lo que pretende es impulsar el crecimiento de las grandes empresas europeas.
Diese Politik der EU hat zum Ziel, das Wachstum der großen europäischen Konzerne zu begünstigen. Diese Verträge werden die Möglichkeiten der Regierungen einschränken, über ihre eigene Wirtschaft zu bestimmen. Und es wird dem ausländischen Kapital Vorteile verschaffen, sich der Ressourcen zu bemächtigen. Das ist deswegen sehr schlecht, weil diese Länder die Verfügungsgewalt über ihre Ressourcen verlieren und über die Möglichkeit, ein Wirtschaftssystem zu schaffen, das Sozialverträge und weniger umweltschädigend ist. Die landesweite Demonstration am Sonntag galt als Höhepunkt von Enlazando Alternativas. Die extrem kurze Demoroute wurde von Gewerkschaftlern dominiert und von der obligatorischen Samba-Band begleitet. Musik Montag dann urteilte die Jury des Tribunals der Völker nicht überraschend. Die transnationalen Unternehmen wurden verurteilt, genauso wie die neoliberale Politik.
El tribunal resuelve denunciar y condenar las conductas y prácticas del modelo neoliberal. Las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones.
Ob dieses Urteil bei Regierungen und Konzernen etwas bewirkt, darf bezweifelt werden. Denn weder das Tribunal noch der gesamte Alternativgipfel hatten eine nennenswerte Außenwirkung. Man wurde den Eindruck nicht los, dass Veranstaltungen dieser Art für viele Akteure reiner Selbstzweck geworden sind.
Kaffee ist eines der am häufigsten fair gehandelten Produkte auf der Welt. Nahezu alle Supermarktketten führen heute fair gehandelten Kaffee in ihrem Sortiment. Doch wie fair ist dieser Kaffee? Eine Studie der Koordinierungsstelle der Kleinproduzenten für den fairen Handel in Lateinamerika und der Karibik, CLAC, kommt zum Schluss, dass die Preise im fairen Handel seit langem nicht mehr den Kosten entsprechen. Der faire Handel bezahlt seinen Handelspartnern im Süden einen garantierten Mindestpreis von rund 1 US-$30 pro Pfund Kaffee. Die Studie behauptet, dass der Preis viel höher liegen müsste, um die realen Kosten der Bauern zu decken. Das Onda-Info sprach mit dem Autor Christopher Bacon. Wie ist die Situation der kleinen Kaffeeproduzenten in Lateinamerika?
Die Bedingungen sind schwierig und haben sich in den vergangenen Jahren eher verschlechtert. Bei den Studien zur Situation der Kleinbauern in Mexiko und Zentralamerika, an denen ich beteiligt war, hat sich herausgestellt, dass es in vielen Regionen eine Hungerperiode gibt. Sie werden Meses de Vacas Flacas, Monate der dürren Kühe genannt. In dieser Zeit haben die Bauern und ihre Familien nicht genug zu essen. Gewöhnlich sind das 2 bis 4 Monate im Jahr. Für die Kleinproduzenten des Kaffees bedeutet es also eine Anstrengung, weiterzumachen und zu überleben. Aber durch diese Anstrengung bewahren sie die kulturelle und soziale Vielfalt in ihrer Region. Viele der Kleinproduzenten gehören indigenen Gruppen an, wie zum Beispiel im Süden Mexikos, in Ecuador oder Guatemala. Und sie sind wichtige Garanten der Biodiversität, wie wir feststellen konnten. Bei 34 untersuchten Kleinplantagen in Nicaragua beispielsweise haben wir über 100 verschiedene Baumarten gefunden. Mindestens 8 davon waren bedrohte Arten.
Wie kann der faire Handel dazu beitragen, deren Situation zu verbessern?
Das ist eine schwierige Frage. Fairtrade hat historisch eine sehr wichtige Rolle gespielt bei der Stärkung von Kleinbauernorganisationen. Er hat kleine Kooperativen den Zugang zum Markt ermöglicht und ihnen Werkzeuge in die Hand gegeben, um sich besser zu organisieren. Man könnte sagen, der faire Handel hat das soziale Kapital der kleinen Produzenten erhöht. Und hier hat er eine wichtige Rolle gespielt. Und dennoch gibt es immer noch Hunger in den Anbaugebieten und eine große Unsicherheit, was die Lebenssituation der Produzenten betrifft. Es gibt viel, was der faire Handel hier tun könnte. Eine Maßnahme wäre, mit den Kooperativen zusammen die Sicherstellung der Ernährungssouveränität der Bauern zu erreichen. Eine andere Maßnahme ist, den Fairtrade-Mindestpreis erhöhen, der momentan nicht das Niveau hat, um die Existenzgrundlage der Bauern nachhaltig zu sichern.
Der faire Handel behauptet aber doch, dass der Preis, den er bezahlt, den Kaffeeproduzenten ein würdiges Auskommen ermöglicht. Wenn das, was Sie sagen, stimmt, warum wird der Preis dann nicht erhöht?
Die Studie, die wir 2007 durchgeführt haben, hat gezeigt, dass sich der Preis im fairen Handel seit 12 Jahren nicht erhöht hat. Das bedeutet, dass der echte Preis, der von der Inflation bereinigte Preis, gesunken ist, und zwar bedeutend. Während der faire Handelspreis gleich geblieben ist, sind im selben Zeitraum die Mindestlöhne in Lateinamerika um 40% gestiegen. Fair Trade ist zwar immer noch ein besserer Deal als kein fairer Handel. Wenn wir aber den fairen Handel genauer betrachten, müssen wir feststellen, dass er nicht mehr so fair ist, wie er es einmal war. Tatsache ist, die realen Einkommen sind gesunken. Warum also ändert der faire Handel das nicht? Das ist eine Frage, die die Zivilgesellschaft, die Konsumenten und die Bürger, also all jene, denen der faire Handel etwas bedeutet, den Fairtrade-Unternehmen stellen müssen. In letzter Zeit wurde sogar darüber diskutiert, den Mindestpreis zu senken. Hier muss Druck ausgeübt werden und gesagt werden, dass der Preis jetzt schon nicht die Lebenshaltungskosten deckt. 2010 soll der Preis neu verhandelt werden. Es ist eine Tatsache, dass die Vorstände des fairen Handels, die in den Zertifizierungsorganisationen den Preis festlegen, die Möglichkeit haben, den Preis zu ändern.
Wenn man Fairtrade-Unternehmen in Deutschland auf eine Preiserhöhung anspricht, weisen diese immer darauf hin, dass der Preis deswegen nicht erhöht werden kann, weil der konventionelle, nicht fair gehandelte Kaffee in den Supermärkten so billig erhältlich ist. Das Argument des fairen Handels: Die Konsumenten gehen nur bis zu einem bestimmten Betrag über den normalen Preis mit und sind nicht bereit, jeden Preis zu bezahlen.
There's two things to consider with that response. I've heard the same story.
Bei diesem Argument muss man zwei Dinge berücksichtigen. Zunächst wurde der Preis 2007-2008 um ungefähr 10% angehoben. Trotz der Erhöhung beobachte ich seither einen massiven Anstieg des Handelsvolumens im Fairtrade-Sektor, zumindest was die USA und Großbritannien anbelangt, aber auch in anderen Ländern. Zweitens mag es wahr sein, dass ein bestimmter Preis die Nachfrage dämpfen würde. Das ist aber spekulativ, denn dazu gibt es bisher keine Untersuchungen. Aber wir müssen uns eine weitere Frage stellen. Was bedeutet fairer Handel? Geht es darum, die Nachfrage eines bestimmten Marktes zu befriedigen, oder geht es darum, die Marktbeziehungen zu verändern und sie in mehr solidarisch orientierte, zwischenmenschliche Beziehungen einzubetten, bei denen der Konsument, der auch ein Bürger und auch ein Mensch ist, seine Verantwortung gegenüber den Bauern in Lateinamerika erkennt. Es geht um eine Perspektive, bei der sich der Preis nicht an der New Yorker Kaffeebörse orientiert, sondern an den grundlegenden Bedürfnissen der Produzenten. Dazu muss sich der faire Handel bekennen, und ich würde mir da einen tiefergehenden Dialog wünschen.
Würden Sie sagen, dass der faire Handel dieses Potenzial hat, die Bedingungen des Handels zu verändern? Oder ist es nicht so, dass er gezwungen ist, innerhalb der etablierten Handelsbedingungen zu spielen?
Er hat mit dem Ziel angefangen, die Handelsbedingungen zu verändern. Den Weg, den er jetzt eingeschlagen hat, bestätigt aber eher diese Bedingungen. Das muss er nicht tun. Er hat diese Richtung zwar eingeschlagen, aber Fairtrade darf sich den Bedingungen nicht anpassen, die er eigentlich verändern wollte. Aus meiner Perspektive muss er sich auf seine Wurzeln besinnen, die in der offiziellen Definition des fairen Handels festgehalten sind. Von diesen Zielen weicht er nun ab und versucht, sich dem Markt anzupassen. Was bedeutet das für die Zukunft des fairen Handels? Vielleicht sollten wir ein langsameres Wachstum akzeptieren und uns dafür um bessere Handelsbeziehungen bemühen, die mehr Auswirkungen haben auf die Handelspartner. Mit der Mainstream-Strategie kann man zwar Wachstum erzielen, aber nur um den Preis, dass die Standards gesenkt werden. Das ist, was wir momentan erleben und die Produzenten direkt betrifft.
Sind damit die Chancen auf eine Verbesserung der Handelsbeziehung verspielt?
What fair trade means
Was fairer Handel bedeutet, hängt von allen ab, die daran beteiligt sind. Die Leute hier können als Kaffeetrinker, Teetrinker oder Schokoladenesser dabei sein. Sie können aber auch als Bürger und als Lobbyisten für den fairen Handel auftreten. Was fairer Handel für die Zukunft bedeutet, ist noch offen. Es kann bedeuten, dass er das Potenzial zur Veränderung hat, bei der die Handelsbeziehungen den Prinzipien der Solidarität und ökologischen Nachhaltigkeit folgen. Es kann aber auch bedeuten, dass die Handelsbeziehungen sich vorrangig auf den zertifizierten Austausch von Gütern beschränkt und oberflächlich bleiben. Bei diesem Szenario wird sich der faire Handel zunehmend seinem sozialen und ökologischen Anspruch entledigen. Ich möchte die Leute dazu ermutigen, sich in diese Debatte einzumischen.
Kara fırtın allar sığıyor göğüyü, kara bulutlar körreder gözleri. Ölüm ve acı beklese de bizleri, onları yemek için yürümeliyiz ve en değerli varlığımız özgürlük. Cesaret ve inançla savunmalıyız. Haydi barikata, haydi barikata, ekmek, adalet ve özgürlük için. Haydi barikata, haydi barikata, ekmek, adalet ve özgürlük için. Kalplerimizle, kardeşlerimizle, tüm dünyada büyüyor direniş. Haydi barikata, haydi barikata, ekmek, adalet ve özgürlük için. Haydi barikata, haydi barikata, ekmek, adalet ve özgürlük
için. Chocolate es la bebida del amor, y tú lo vas a hacer con amor, con cariño.
Die Schokolade ist das Getränk der Liebe und sie wird mit Liebe, mit Zärtlichkeit hergestellt. Wir machen das hier auf die handwerkliche Art. Dies hier ist eine Matte aus Palmblättern. Petate heißt sie. Die Petate benutzen wir, damit die Schokolade das typische Muster bekommt. Wenn du die Schokolade mit Liebe und Zärtlichkeit herstellst und die Wärme deiner Hände benutzt, dann bekommt sie diesen Glanz. Wenn du weniger Geduld hast, wird sie ein wenig trocken. Und wenn du gar keine Geduld hast, sieht deine Schokolade so aus. Sie bekommt die Farbe von Stein und sie fängt an zu bröckeln.
Wenn du keine Geduld hast, este va a ser tu trabajo. Color de piedras y se va a desintegrar como polvo.
Yo me llamo Miguel Ángel Gómez, tengo 68 años. Estamos en la ciudad de Quetzaltenango, en un molino que es de mi propiedad.
Ich heiße Miguel Ángel Gómez und bin 68 Jahre alt. Wir sind in der Stadt Quetzaltenango, in meiner Mühle, in der Kakao gemahlen wird. Es ist der Grundstoff für Schokolade. Vor 36 Jahren habe ich die Mühle von meinem Vater übernommen. Diese Mühle gibt es also schon seit 60, 70 Jahren.
Pero de esto ya hace mucho tiempo. No menos de 40 años tenía. Es posible que no lleven los 69, 70 años en que están, vea. Trabaja bien. Lo que pasa que es le duran a uno pues por el mantenimiento.
Die Maschinen arbeiten gut, das liegt an Erwartung. Wir müssen natürlich öfter mal die Riemen ersetzen, aber danach funktioniert alles wie neu. Der Motor ist von AEG aus Deutschland. Mein Vater hat mit ihm schon mindestens 25 Jahre gearbeitet und ich nun auch schon seit 35, 36 Jahren. Der Motor hat also mindestens 60 Jahre auf dem Buckel.
Ich habe 35, 36. So como 50, 60 años de motor. Lo que más hacemos pues es trabajarle a las personas que hacen el chocolate.
Wir betreiben diese Mühle für die Menschen, die kommen, um Schokolade herzustellen. Das sind Leute aus den Dörfern der Umgebung von Quetzaltenango. Sie mahlen hier und mischen die Zutaten und bringen die Schokolade dann in Gefäße. Anschließend nehmen sie sie mit nach Hause, dort wird sie gewogen und dann zu Tafeln geformt.
Y se lo llevan a sus casas, entonces ellas allá lo... Lo pesan y depende del tamaño que quieran, lo pesan y de ahí lo hacen las tabletas.
El proceso empieza desde que compramos el cacao en semilla, luego lo vamos a tostar, luego lo vamos a pelar y ya tenemos el cacao puro.
Zuerst kaufen wir die Kakaobohnen. Die rösten und schälen wir und schon haben wir den reinen Kakao. Den bringen wir zur Mühle, wo er das erste Mal gemahlen wird und Schokolade herauskommt. Das ist total bittere Schokolade. Unten in der Mühle befinden sich Zucker, Vanille und Milch und alles wird vermischt. Die Milch ist normalerweise Milchpulver. Wir nehmen die Mischung aus dem Boden der Mühle wieder heraus und mahlen sie zwei weitere Male. Das erste Mal, um den Zucker, den Kakao und alles andere zu vermischen und dann noch einmal, damit der Kakao seinen Glanz bekommt.
Y lo vamos a moler dos veces más. La primera es para mezclar el azúcar, el cacao y todo lo demás. Y la segunda para reafirmar, para que el cacao suelte su brillo.
¿Qué contiene hasta ahora?
Lo principal es cacao.
Jetzt enthält die Mischung Kakao, dann Zucker, Ei, Vanille und Margarine.
Y margarina.
Der Kakao ist sehr gut hier. Hier ist man es nicht gewohnt, dass die Schokolade komplett verfeinert wird. Hier gibt es zwar auch eine Fabrik, die Schokolade stark verfeinert, so wie in Europa, aber den Leuten gefällt das nicht. Sie kommt dann raus wie löslicher Kaffee, viel zu fein.
Den Kakao, den man hier normalerweise produziert, ist der einheimische Kakao. Die Bohne ist klein, aber der Geschmack ist kräftiger. Und der Kakao, den die internationalen Firmen wollen, ist die kommerzielle Bohne, die größer ist. Sie sieht aus, als ob sie von besserer Qualität wäre, aber in Wirklichkeit ist es die einheimische, weil die einen besseren Geschmack hat.
Con el calor de tus manos puedes tenerlo y amasarlo un poquito para que esté suave.
Mit der Wärme deiner Hände kannst du die Masse ein bisschen kneten, damit sie weich wird. Und dann, wenn sie ein bisschen weich geworden ist, breiten wir sie auf der Petate aus und drücken sie mit den Handinnenflächen vorsichtig breit. Wir können sie in die Form bringen, die wir wollen. Du kannst zum Beispiel eine Sonne oder einen Stern machen. Du kannst damit umgehen, als ob es Knetmasse wäre. Normalerweise geht sie bis zum nächsten Tag auf, wenn sie dann hart wird. Und man kann sie anritzen, damit man sie später einfacher in Stücke teilen kann. Das ist die Methode der handwerklichen Schokoladenherstellung von Quetzaltenango.
Es ist ein zusätzliches Einkommen, das keine Werbung und auch keine anderen Ausgaben benötigt.
Porque esta no necesita publicidad, no necesita hacer otros gastos que influyen en el comercio.
Cuando los venden a otros.
Wenn die Familien die Schokolade an andere Länder verkaufen, bekommen sie 3 oder 4 Quetzales. Aber wenn sie sie hier in kleinen Mengen verkaufen, bekommen sie 8 oder 10 Quetzales. Also sagen die Leute, ich ziehe es vor, sehr wenig zu produzieren und mein Produkt im Land zu verkaufen und nicht zu exportieren. Sonst arbeite ich nur viel und verdiene nichts.
Actualmente tenemos los 5 años de que existe la Asociación de Chocolateros Quetzaltecos.
Seit 5 Jahren haben wir einen Zusammenschluss der kleinen Schokoladenproduktion hier in Quetzaltenango. Das Problem ist, dass es viele Schokoladenhersteller gibt und alle verschiedene Rezepte haben. Als Genossenschaft müssen wir aber alle dieselbe Qualität nach demselben Rezept herstellen. Aber nach und nach werden wir die Einstellung der Leute ändern und sie werden lernen, als Einheit zu arbeiten.
Pero poco a poco vamos a ir cambiando la mentalidad de las personas para que aprendan a trabajar como equipo.
Die Schokolade ist das Getränk der Liebe und du machst sie mit Liebe, mit Zärtlichkeit. Es fehlt dir Liebe in deinem Herzen, denn aus deiner Schokolade wird nichts.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.